Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: Schritt für Schritt zur eigenen WordPress-Webseite mit Webexperte Lars Gersmann von Jonos. Und hier ist euer Host und Redakteurin von fürgründer.de, Elena Todeva.
Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast-Kanal von fürgründer.de. Wir helfen dir, einfacher, schneller und besser zu gründen. In unserer heutigen Folge sprechen wir über das beliebteste Content-Management-System der Welt, WordPress, und darüber, wie du mit diesem CMS eine Webseite erstellst, egal ob du bereits über Grundkenntnisse mit WordPress verfügst oder ein absoluter Anfänger bist. Egal, ob du eine kleine lokale Firma aufbaust oder ein internationales Unternehmen gründen möchtest, WordPress bietet dir eine Fülle von Möglichkeiten, um eine professionelle Online-Präsenz zu schaffen. Fast 50% aller Websites weltweit basieren auf WordPress. Auch die Webseite des Weißen Hauses gehört dazu. Im Gespräch mit unserem Experten Lars Gersmann erfährst du, wie du Schritt für Schritt eine WordPress-Website erstellst, was bei der Umsetzung und der Wahl von Themes und Plugins zu beachten ist, frage ich Lars heute. Lars beschäftigt sich seit 2019 aktiv bei der WordPress-Entwicklung sowohl von Plugins als auch Themes. Und das bei Jonos, dem führenden europäischen Anbieter von Hosting-Dienstleistungen, Cloud-Services und Cloud-Infrastruktur. Sein Spezialgebiet ist Gutenberg, der offizielle WordPress-Editor bzw. das Full-Site-Editing-Feature von WordPress, das wiederum auf Gutenberg aufsetzt. Lars, herzlich willkommen!
Hi Elena, grüß dich!
Also, WordPress ist ein sehr umfangreiches Thema. Wie bist du dazu gekommen? Seit wann beschäftigst du dich damit?
Von WordPress gehört habe ich als Entwickler natürlich schon viel, viel früher, aber aktiv beschäftigen tue ich mich seit 2019 mit WordPress. Und unsere Firma hat sich dazu entschlossen, also wir hatten auch einen eigenen Webbaukasten, um Webseiten zu machen, ohne HTML-Kenntnisse zu haben. Man hat sich dazu entschlossen, warum wollen wir nicht das nehmen, was am verbreitetsten am Markt ist? Und das ist eben WordPress. Und so bin ich in ein Team reingerutscht, was seit dieser Zeit sich eben mit WordPress beschäftigt und unsere Software quasi auf WordPress aufsetzend entwickelt.
Mhm. Vielen lieben Dank. Also Lars, lass uns einfach mal beginnen. Ich habe jede Menge Fragen an dich. Und zwar fangen wir vielleicht mit dem allgemeinen Teil an. Welche Arten von Websites und Webseiten welcher Größe und Komplexität kann ich mit WordPress erstellen? Kann ich einen Online-Shop erstellen?
Genau. Einen Online-Shop kann man natürlich auch erstellen. WordPress an sich hat sehr, sehr wenig Hardware-Voraussetzungen. Und dadurch, dass es so leichtgewichtig und an sich erstmal eine Basissoftware darstellt, kann man die auch für kleine Webseiten sehr gut verwenden. Das heißt also, man nimmt einfach nur WordPress so, wie es ist, downloadet sich das, installiert sich das oder nimmt eben so einen Managed-Account, da kommen wir sicherlich noch dazu. Und dann kann man schon mal damit rumspielen. Je mehr man dann an Features in seiner Webseite drin hat oder drin haben möchte, zum Beispiel einen Online-Shop, ne, oder eben auch um gesetzlichen Gegebenheiten zu entsprechen, zum Beispiel, ne, Cookie-Consent ist so ein Thema, was in Deutschland oder in der EU ganz wichtig ist, kann man WordPress erweitern. Dafür gibt's Plugins. Und auch was das Layout angeht, gibt's auch Erweiterungsmöglichkeiten. Das sind eben die WordPress-Themes, wo es auch eine Vielzahl unterschiedlicher Varianten für die verschiedensten Ansprüche gibt.
Also ist WordPress die richtige Plattform für ein bestimmtes Szenario?
Das kann man so nicht sagen. Man kann es für, also mir fällt kein Szenario ein, wo man WordPress tatsächlich nicht einsetzen kann. Ob es ein Intranet ist oder eine Webseite für ein Geschäft, für eine Unternehmung. Es ist für alles geeignet. Und die Spezifika, in welche Richtung ich gehen möchte, was ich für eine Webseite bauen möchte, die kann ich mir dann über WordPress-Plugins erschließen. WordPress selbst, das Core sozusagen, die Software, bringt schon mal ganz viel mit, aber ist eben dadurch, dass noch nicht alle Features drin sind, die man sich so vorstellen kann, dass sie noch nicht eingebaut sind. Dadurch kann man es aber eben mit den Plugins in die Richtung erweitern, die man haben möchte. Und deshalb ist es von Haus aus erstmal nicht überfrachtet und damit schön schlank und damit auch sehr beliebt natürlich bei den Hostern.
Alles klar, also ein typischer Alleskönner.
Genau.
Okay, und könntest du uns vielleicht erklären, welche Vorteile WordPress bietet im Vergleich zu anderen Content-Management-Systemen oder Webbaukästen?
Genau. WordPress hat natürlich auch irgendwann mal angefangen als ein sehr auf HTML und Web oder sehr nah an Browser-Technologien basierendes Softwareprodukt. Das hat aber zur Folge gehabt, dass es nicht so nutzerfreundlich ist. Ne? Also die meisten Menschen, nur weil sie eine Website brauchen, können ja kein HTML. Ne? Mhm. Das kann man auch nicht erwarten. Also können keine Browser-Technologien. Sondern die möchten eigentlich so ähnlich wie in einem Word eben mit einem Webbaukasten zum Beispiel arbeiten. Und tatsächlich hat man bis 2019 ist man noch sehr nah gewesen an Web-Technologien, also Browser-Technologien. Und ab da ist man mit dem Gutenberg-Editor dazu übergegangen, das sehr, sehr viel nutzerfreundlicher zu machen. Mhm. Mit dem Gutenberg-Editor kann man mit Sachen, die dem normalsterblichen Nutzer, sag ich mal, der jetzt kein Entwickler ist, kann man sehr, sehr gut Layouts machen, Seiten editieren mit einer sehr steilen Lernkurve, wo man ganz, ganz schnell zum Ziel kommt. Also eigentlich kann man als Unbedarfter tatsächlich WordPress nehmen, also wenn man so eine One-Click-Installation hat zum Beispiel, und kann da drin Seiten anlegen. Das klappt, ohne irgendeine Dokumentation zu lesen. So einfach ist das.
Okay, super. Hört sich sehr gut an. Vor allem die Installation, die durch einen Klick möglich ist. Ja, also sehr anfängerfreundlich.
Genau.
Und vielleicht könntest du mir noch kurz einen Überblick geben zum Thema Kosten. Also mit welchen Kosten haben wir es zu tun und wie variieren sie?
Also der Teufel steckt wie immer im Detail. Ne? WordPress ist eine auf PHP, also basierende Software. Und man braucht also als Mindestanforderung irgendwo einen Rechner oder einen Service, wo ich PHP-Anwendungen laufen lassen kann. Also ne, ein PHP-Hosting mit anderen Worten. Ein PHP-Hosting gibt es schon seit Äonen, seit es PHP gibt. Seit 20 Jahren kann man das schon machen. Und WordPress ist so anspruchslos. WordPress braucht tatsächlich nur ein PHP-Hosting, ganz einfaches. Und, muss man noch dazu sagen, noch eine Datenbank. Hört sich aber schlimmer an, als es ist. Das ist klassischerweise heutzutage in jedem PHP-Hosting, was man bestellen kann, drin. Die einfachste Variante ist, wie gesagt, so ein PHP-Hosting, wo ich alles selber machen kann. Zu den Nachteilen davon komme ich gleich noch zu sprechen. Man hat dort die volle Freiheit, kann dort alles tun. Allerdings muss man eben auch alles machen. Ne? Man muss das WordPress selber installieren, man muss die Plugins selber installieren, unter Umständen noch was konfigurieren. Das heißt, man muss sich irgendwo ein Stück weit auch einarbeiten in die ganze Geschichte. Dadurch, dass man aber alles selber macht, sind diese Hosting-Varianten sehr günstig. Die fangen zum Beispiel bei der Jonas an, bei 20 Cent im Monat. Das ist sozusagen gar nichts. Damit kriegt man ein Paket, womit man WordPress laufen lassen kann und Plugins installieren kann. Aber man muss es, wie gesagt, eben alles selbst tun. Und je mehr Plugins man dort reinmacht, sagen wir mal, man nimmt jetzt zum Beispiel einen Shop. Ein Shop hat ein bisschen mehr oder hat mehr Anforderungen an das System. Demzufolge muss man auch sozusagen ein größeres Hosting-Paket an der Stelle buchen. Ne? Das geht dann teilweise hoch, wenn man jetzt zum Beispiel WooCommerce nimmt, das ist so somit das größte Plugin, was es gibt für WordPress. Das ist für, wenn ich E-Commerce machen will, ne, ein Shop-System aufbauen will. Das hat natürlich andere Hardware-Voraussetzungen und dann kann man oder muss man, damit das einfach schnell genug immer noch ist, damit die Nutzer-Experience halt hinhaut, geht das hoch bis 8 Euro im Monat. Wobei man sagen muss, 8 Euro ist jetzt für eine große WordPress-Seite mit einem Shop-System und allem drum und dran drinne, ist das jetzt, glaube ich, auch ganz okay. Das wäre das Unmanaged. Dort muss ich immer noch alles selbst machen. Das kann man auch lernen. Dazu gibt es unendlich viele Tutorials. Da ist auch WordPress super aufgestellt, weil es halt so verbreitet ist. Es gibt zu jeder Frage gibt's eine Antwort. Aber es kostet halt trotzdem auch Zeit. Und die Frage ist, gerade als Gründer, ob man diese Zeit tatsächlich investieren möchte oder ob man nicht einfach sich auf sein Business konzentrieren möchte. Und an der Stelle gibt es dann Managed WordPress. Managed WordPress ist eben nicht einfach nur ein PHP-Hosting, wo ich alles selber machen muss, Updates einspielen muss, gucken, ob der ganze Kram noch läuft. Yeah. Bei Managed WordPress wird das ist so eine berühmt-berüchtigte One-Click-Installation. Ne? Ich sage halt, ich will WordPress haben, klicke einen Button bei meinem Hoster, dann wird das WordPress installiert und ich kann sofort loslegen. Genauso spielen dort solche Sachen rein, wie zum Beispiel, ist ein Backup installiert. Backups muss ich bei einem unmanaged, bei so einem einfachen, günstigen Hosting, muss ich natürlich selber machen, mich selbst drum kümmern und muss auch gucken, wie geht denn das überhaupt. Bei einem Managed WordPress ist das zum Beispiel mit drin. Da hat man eben Backup-Möglichkeiten drin, automatische Updates. Das ist insofern ganz wichtig zum Beispiel. Auch im WordPress, wie in jeder anderen Software in der Welt, wie in jedem Windows und jedem anderen Betriebssystem auch, werden im WordPress Sicherheitslecks entdeckt und die werden auch sehr schnell gefixt, also wahnsinnig schnell gefixt. Aber die kommen natürlich nicht von allein auf meine Installation. Da muss ich was dafür tun. Bei einem Managed WordPress ist es nämlich nicht so. Dort wird das automatisch eingespielt. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen machen, ob meine WordPress-Webseite unter Umständen durch einen Sicherheitsleck von jemand anders übernommen wird. Ne? Das ist ja so ein, das wäre ja fatal. Ne? Stell dir vor, du hast deine Webseite oder dein Shop läuft nicht mehr oder da wird jetzt sonst was angeboten und das Geld landet auch nicht mehr bei dir. Mhm. Das hat man bei einem Managed WordPress eben nicht. Mhm. Zu den Kosten. Managed WordPress fängt tatsächlich auch bei sagenhaften 1 Euro pro Monat an.
Wow.
Ist also jetzt unwesentlich teurer gegenüber der günstigsten Variante bei einem unmanaged WordPress. Also ich kann jetzt natürlich nur für die Jonas reden. Ich habe jetzt keinen großen Hoster-Vergleich gemacht, ne?
Ja, natürlich. Aber sehr überschaubar.
Und auch dort gibt es eine Skalierung nach oben. Ne? Also je nachdem, wie performant das Ganze sein soll, also ob ich eben Plugins habe, wie zum Beispiel eben das WooCommerce und ein Shop dran und dies und das und jenes. Das frisst halt alles Rechenzeit, dann kann man das auch zubuchen, dann wird es halt ein bisschen teurer. Aber das kann man halt skalieren, sag ich mal, über die Tarife. Das funktioniert halt ganz gut.
Mhm. Okay, also weil du Plugins erwähnt hast, also es gibt da die Kosten für Plugins, je nachdem, wie viele Funktionen man hinzufügen möchte. Und eventuell auch, ich denke, die Themes, oder? Spielen da auch eine Rolle bei den Kosten, also je nachdem,
genau,
für welches Theme man sich entscheidet.
Genau, also das ist auch so eine Spezifika von WordPress. In WordPress gibt es für alles und jedes gibt es einen Plugin und ein Theme. Und hier würde auch jeden empfehlen, tatsächlich nicht anzufangen, zum Beispiel bei Themes das selber zu machen. Man kann das selber machen, aber es ist viel, viel günstiger. Und so kenne ich es auch von den ganzen Agenturkollegen, die ich so in meinem Dunstkreis habe. Also es gibt so schöne Themes und Themes sind auch nicht sozusagen festgedrahtet auf irgendein Design, sondern man sucht sich ein Theme aus, was so halbwegs schon in etwa in die Richtung geht, was man haben möchte und passt das dann nur noch an.
Okay.
Und die Preise für Themes und für Plugins, das kommt immer drauf an, ne? Also man kann jetzt nicht sagen, ein Plugin kostet 50 Euro, aber man kann so über den Daumen sagen, im Schnitt, also es gibt welche für 10 Euro, welche für 70 Euro, aber so 50 Euro ist so ein Pi mal Daumenwert, den man, wenn man das selber macht, der sich gar nicht rechnen würde. Und der Bonus ist natürlich auch, wenn ich mir so ein kommerzielles Theme kaufe, wobei der Preis, glaube ich, ja wie gesagt verschmerzenswert an der Stelle ist, ist ja der Bonus, ich kriege auch wieder Updates dazu. Na, wenn ich da jetzt was selber mache, dann muss ich mich halt auch kümmern. Auch ein WordPress ändert sich ja über die Jahre. Und man glaubt das immer nicht, man guckt immer nur so 1-2 Jahre voraus, aber so eine Webseite läuft ja durchaus auch mal 10 Jahre. Mhm. Und in 10 Jahren kann sich eine ganze Menge ändern. Und wenn man das alles selber nachdrahten muss, da kommt man niemals auf diese 50 Euro. Das ist unendlich viel teurer.
Also ganz wichtig an dieser Stelle zu überlegen, was möchte ich selbst machen, was möchte ich outsourcen und die klaren Benefits, die es hat, wenn es jemand anderer für dich erledigt, was vielleicht ein bisschen kostenintensiver ist, aber sich langfristig definitiv dir sehr viel Zeit spart. Ja, ja, sehr interessant. Vielen Dank. Dann stellen wir uns einfach mal vor, ich bin eine Gründerin und ich möchte eine Website erstellen. Könntest du mir Schritt für Schritt erklären, wie der Erstellungsprozess aussieht? Also vielleicht einfach die einzelnen Schritte und einen Satz dazu.
Genau. Also hatte ich ja im Vorfeld jetzt schon gesagt, ne, ich würde immer empfehlen, einfach, weil man will ja sozusagen diesen Punkt Website irgendwie so ein Stück weit in einer bestimmbaren Zeit abschließen. Und ehe man sich verrennt, würde ich deswegen immer empfehlen, einen Managed WordPress-Account sich zu nehmen, weil man dort einfach weniger Sorgen an der Hacke hat, als wenn man das alles selbst machen würde. Ne? Mhm. Da ist die Installation, wie gesagt, einfach so. Man sucht sich einen Hoster seiner Wahl aus, loggt sich dort in seinem Tarif ein und geht auf den One-Click-Install und dann ist das WordPress binnen von ein paar Minuten verfügbar. Darin kann man jetzt schon unabhängig von irgendwelchen Themes oder Plugins, die man möglicherweise noch braucht oder haben möchte, kann man jetzt damit schon loslegen. Man kann damit Seiten machen, man kann einen Blog erstellen, man kann auch beides in Kombination machen, man kann die Seite customizen, Bilder hochladen, Bilder einfügen, alles. Das funktioniert alles schon aus der Tüte. Man landet also, wenn das WordPress dann einmal über den One-Click-Installer installiert ist, landet man im WordPress-Dashboard. Das WordPress-Dashboard ist quasi das Backoffice vom WordPress. Darin habe ich eine Übersicht über meine vorhandenen Mediendateien, die ich dann irgendwann ja mal hochgeladen habe, ne, wo ich dann auch gegebenenfalls auch mal ein paar Löschen ändern und so weiter und so fort muss. Ich sehe meine Seiten, die angelegt sind. Ich sehe meine Blogposts, wenn ich sowas habe, die da drin angelegt sind. Und ich kann dort alles erdenklich einstellen, was WordPress an Features bereitstellt. Und wenn ich im konkreten Fall jetzt, also will man ja, ne, wenn ich jetzt neu in einem WordPress drin bin, will ich natürlich erstmal jetzt eine Seite anlegen. Also gehe ich auf die, in dem Dashboard auf Seiten und neue Seite anlegen. Das ist also auch ziemlich straightforward gemacht und lande im Editor. Das ist der von dir schon ganz am Anfang erwähnte Gutenberg-Editor. Und im Gutenberg-Editor, der stellt sich eigentlich dar wie so eine, eigentlich wie ein Word. Also ich kann da sofort anfangen zu tippen. Automatisch werden daraus eben, wie in Word auch, oder wie in jeder Textverarbeitung auch, werden daraus Paragraphen gemacht. Ich kann aber auch Headings einfügen und so weiter und so fort. Ne? Oder ein Bild hochladen, auch im Editor drin geht das, sage ich Bild einfügen. Und dann fragt er mich eins von den bereits vorhandenen Bildern oder wollen wir jetzt eins uploaden vom Rechner. Und dann kann ich mir das, der Gutenberg ist kein WYSIWYG-Editor, das lässt sich auch mit HTML relativ schlecht machen, ist aber sehr, sehr nah dran. Man sieht also im Editor, wie die Seite schon ziemlich genau, wie die Seite aussieht, aber nicht 100%. Das ist aber auch bei Intention oder bei Design einfach so. Das geht, ist einfach gar nicht anders machbar. Und wenn ich tatsächlich die richtige Seite, also ohne irgendwelche Editor-Toolbars sehen möchte, dann gibt es im Editor auch oben, kann ich den Preview aufmachen und da sehe ich die Seite in ihrem derzeitigen Editierzustand, wie sie dem Nutzer angezeigt würde. So, und dann der Rest sind dann halt Feinheiten und ganz viele Einstellmöglichkeiten, die man hat, wobei die auch didaktisch tatsächlich sehr gut oder sehr intuitiv angeordnet sind. Kommen wir dann zu solchen Sachen wie zum Beispiel, naja, ich mache jetzt eine, ich schreibe heute Abend zum Beispiel, schreibe ich eine neue Seite oder einen neuen Newsbeitrag in meiner Webseite. Ich will aber gar nicht, dass der heute Abend schon zum Beispiel auf der Website erscheint, der soll eben erst morgen früh um 8 online gehen. Dann kann ich das auch machen. Das sind aber, ne, das kann ich auch einstellen, direkt im Editor pro Seite. Das sind aber eben Advanced Features, von denen es ganz, ganz viele gibt, die aber auch sehr intuitiv erreichbar sind. Und auch wenn man über, das ist auch so ein Riesenvorteil, muss ich echt sagen, bei WordPress, also kenne ich auch von Freunden von mir, die auch selbst Firmenseiten betreiben. Man findet zu jeder, egal wie abstrus die Frage an der Stelle erscheint, man gibt bei Google die Frage so ein, wie sie ist, ne? Wie erstelle ich eine Seite, die morgen um 8 erst online sein soll? Und da finde ich, da brauche ich gar nicht erst auf die Seite drauf gehen. Ich finde es schon in den Suchergebnissen eingeblendet, finde ich die Lösung schon. Also man kommt sehr, sehr schnell vorwärts. Und dann, das würde ich auch gerne an der Stelle loslassen, was ich auch einen riesen Bonus finde bei WordPress und den ich so von anderen CMS-Systemen auch nicht kenne. Bei WordPress gibt's eine sehr, sehr große Community von Entwicklern auch, ja, aber auch von Nutzern. Also die Nutzer haben sich dort zusammengeschlossen, gibt's auch bei vielen anderen großen Software-Systemen, aber bei CMS-Systemen eher nicht so extrem. Das nennen die WordPress-Meetups, nennt sich das. Und WordPress-Meetups gibt's in jeder Stadt. Man kann da auch online teilnehmen, also in jeder größeren Stadt. Ich fahre zum Beispiel gerne auch nach Jena, das ist hier so 40 Kilometer von uns entfernt. Und dort treffen sich halt Nutzer, WordPress-Nutzer und tauschen sich halt aus. Das ist einmal im Monat. Man kann da auch, wie gesagt, durchaus auch online teilnehmen. Aber das Schöne ist eben, ich kann dort mit meinen Fragen auch hingehen und kann eben sagen, sagt mal hier, ich bin neu. Also haben wir ganz oft bei uns, bei dem Meetup, sagt mal, ich bin jetzt hier ganz neu mit WordPress. Wie mache ich denn dieses und jenes? Ne? Wie gehe ich denn mit DSGVO oder solchen Themen um? Was nimmt man denn ja jetzt? Oder wie? Ich habe folgendes Problem. Diese Fragen lassen sich dort sehr schnell beantworten und die Leute sind auch immer sehr offen für sowas. Also ich empfehle jeden Gründer, empfehle ich ihn generell erstmal, bevor er sogar anfängt mit seiner WordPress-Seite, sich mal in der näheren Umgebung so ein Meetup rauszusuchen, findet man über Google ziemlich gut. Das ist eine ganz große Hilfe, um überhaupt schon rauszufinden, was brauche ich eigentlich noch zu meinem WordPress. Ne? Weil, wie gesagt, WordPress ist ja so eine Kernsoftware, die kann schon ganz viel. Aber für alles andere gibt's eben Plugins, ne? Sowas wie gesagt, Cookie-Consent, ganz wichtig in Deutschland, in der EU. So, wenn man dann aber guckt, welche Plugins gibt's da, da gibt's unendlich viele Plugins. Also die Auswahl ist riesig. Also wir haben, glaube ich, insgesamt Plugins, also über alle Funktionalitäten von Newsletter, über Cookie-Consent, haben wir, glaube ich, 80.000 Plugins oder sowas. Also da kann man sich Wochen mit beschäftigen. Das will aber kein Gründer. Und deswegen ist es immer eine ganz schlaue Idee, zum Beispiel zu so einem Meetup zu gehen und mal so sich mit den Leuten dort zu unterhalten. Was nehmt ihr eigentlich für, was muss ich eigentlich beachten für eine Webseite, um überhaupt mal drauf zu kommen, dass man zum Beispiel einen Cookie-Consent irgendwie einbauen muss? Oder wie mache ich denn das? Ich will einen Newsletter anbieten. Was nehme ich denn? Weil man wird halt erschlagen von 500 Plugins. Was ist denn der schnellste Weg für meinen spezifischen Fall? Und dort gab es bis jetzt immer Hilfe. Die Leute sind immer glücklich rausgegangen. Ganz, ganz empfehlenswert.
Also eine große Community hinter WordPress. Ja.
Auf jeden Fall.
Okay. Und Ja, vielleicht möchtest du da noch etwas ergänzen zum Erstellungsprozess?
Nachdem man seine Seite einmal gemacht hat, ne, das ist sehr, wirklich, wie gesagt, sehr intuitiv. Wer sich mit Word auskennt, der kommt mit Gutenberg auch wunderbar klar. Danach ist der nächste Schritt eigentlich, dass man sich überlegt, bei WordPress gibt es ein Standard-Theme, was dort installiert ist. Das trifft aber natürlich nicht das Design, was dem Nutzer an der Stelle vorschwebt. Ne? Dann muss man sich also ein Theme raussuchen. Mhm. Bei Themes ist es aber ähnlich wie bei Plugins auch. Es gibt für jeden nur denkbaren Anwendungsfall gibt es ein extra Theme. Und bei Themes muss man dann sich auch vorher überlegen, das ist auch noch ein Punkt, den wir gleich nochmal besprechen müssen, was will ich eigentlich? Also was will ich eigentlich erreichen mit meiner Homepage? Soll das nur eine Webvisitenkarte sein, wo ich eventuell auch nochmal News oder ein Portfolio von meiner Unternehmung anzeige? Oder soll da auch noch ein Shop drauf? Mhm. Oder. Weil, wenn ich einen Shop zum Beispiel drin habe, dann fällt eine gewisse Kategorie von, zum Beispiel, also es gibt sehr gute Open-Source-Themes, aber dort ist oftmals Shop-Funktionalität in den vorhandenen Layouts nicht eingebunden. Das heißt also, wenn ich vorher schon weiß, naja, ich will noch einen Shop haben, ich will noch eine News-Seite, die dynamisch ist, drin haben und dies und das und jenes oder vielleicht auch individuelle Daten anzeigen, also nicht nur Blogposts und Seiten, sondern eben vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen. Davon muss man abhängig machen, welches Theme man sich auswählt. Aber auch dazu, das hört sich jetzt schwieriger an, als es ist, es gibt halt unendlich viel, weil es unendlich viele Anwendungsfälle gibt. Mhm. Auch da der ganz heiße Tipp, begebt euch auf so einen Meetup, auf so ein WordPress-Meetup, redet mit den Leuten. Das kostet überhaupt nichts. Das sind 2 Stunden, die einen wahnsinnig erhellen und die einen Tage ersparen, was jetzt das Richtige ist. Also die heißen Tipps, die dort sind, die sind immer gut Gold wert und sparen wahnsinnig Zeit.
Oh, super Tipp. Ja, vielen Dank. Du hast ja eigentlich schon das nächste Thema angesprochen, Themes. Vielen Dank dafür. Vielleicht kannst du uns auch noch kurz ein paar Tipps mit uns teilen für die Auswahl eines geeigneten Themes. Oder welche Kriterien sollte man beachten?
Ich biege mal an der Stelle mal ganz kurz zur Historie ab von WordPress. WordPress gibt es seit 2003. Und man kann sich vorstellen, wir haben jetzt 2023, 20-jähriges Jubiläum, dass in der Zeit sich wahnsinnig viel getan hat. Als es angefangen hatte, gab es zum Beispiel noch keine Seiten, war das als Blogging-Software konzipiert. Und was ich auch schon vorhin eingangs gesagt hatte, man war damals sehr, sehr nah an dem, was die Browser an Möglichkeiten boten. Ne? Und das hieß eben auch, dass der Editor eben auf HTML, also einer Browser-Technologie zum Layouten von Webseiten eben basierte und da recht nah dran war, sodass man also auch erstmal als Nutzer irgendwie HTML verstanden haben musste. 2019 kam dazu der Gutenberg, mit dem ich das Ganze schon sehr viel nutzerfreundlicher und mit deutlich weniger Einarbeitung, eigentlich mit gar keiner, wenn man so will, wenn man Word-Kenntnisse hat, da drin arbeiten konnte. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt war diese Theme-Technologie, die man hatte, die war ja auch schon ein paar Jahre alt, die war immer noch recht nah. Also Seiten kann ich machen, wenn ich mit Gutenberg arbeite, kann ich die machen ohne HTML-Kenntnisse. Aber wenn man jetzt ein Theme zum Beispiel nimmt und das anpassen möchte und es handelt sich um ein klassisches WordPress-Theme, was auch aus dem Jahr 2010 sein kann, das muss deswegen ja nicht schlecht sein, ne? Aber das ist dann eben ein klassisches WordPress-Theme, wie man das eben so gemeinhin nennt. Und da ist es dann eben so, dass wenn man Layout-Anpassung machen möchte, man auf einmal Schreck oh Schreck in HTML und PHP-Code landet, den man im Browser zwar editieren kann, aber das ist meiner Meinung nach einem Gründer oder einem WordPress, einem klassischen WordPress-Nutzer eigentlich nicht zuzumuten. Und das hat natürlich auch WordPress oder die Company hinter WordPress erkannt, Automatic. Mhm. Und die haben daraufhin das Full-Site-Editing aus dem Leben gehoben. Das gibt's also auch seit 2019, ist immer mehr gewachsen. Und beim Full-Site-Editing ist der Clou, dass man damit auch die Layouts selbst im Gutenberg machen kann. Ich kann also, um mal so ein vereinfachtes Bild so zu schaffen, zum Beispiel möchte auf allen Seiten eben ein Header und einen Footer-Bereich zu haben und damit im Footer-Bereich eben immer so ein Link zum Impressum drin ist und so weiter und so fort. Das hätte man vorher mit klassischen Themes, hätte man damit mit HTML und PHP-Kenntnissen dort irgendwas machen müssen. Das ist, wie gesagt, nicht zumutbar. Mit dem Full-Site-Editing-Feature, was es seit 2019 gibt, kann man das alles mit ganz normalen Nutzerkenntnissen und ohne Programmier- oder irgendwelche Webtechniken machen. Das geht in dem grafischen Editor sieht zuckersüß aus und funktioniert einfach auch richtig spitze. Mhm. Mit anderen Worten, um mal den Bogen zu kriegen zu deiner eigentlichen Frage, wenn ich jetzt eine Webseite mir machen würde, dann würde ich sehr, sehr großen Wert drauf legen, dass das Theme, was ich mir auswähle, wie gesagt, es gibt schöne Themes als Classic-Theme, als auch als Full-Site-Editing-Theme. Ich würde unbedingt Wert drauf legen, dass es ein Full-Site-Editing-Theme ist, damit ich für den Fall der Fälle, wenn ich irgendwo was am Layout vielleicht auch selber ändern möchte, ich das machen kann und nicht auf irgendwelche Programmierkenntnisse angewiesen bin. Mhm. Man kann mit dem Full-Site-Editing also mindestens das Gleiche machen wie mit klassischen Themes, aber ohne Programmierkenntnissen. Das muss man einfach verinnerlichen an der Stelle. Und deswegen wäre es eben wichtig, so ein Full-Site-Editing-Theme zu nehmen. Dazu kommt aber jetzt, im Rahmen von diesem Full-Site-Editing wurde ein Feature eingebaut, das nennt sich Gutenberg-Blöcke oder WordPress-Blöcke. Also wenn ich einen Paragraph schreibe in WordPress, also ein Stück Text schreibe, dann ist das auch schon ein sogenannter Block. Also ein Block ist einfach, man kann sich das einfach vorstellen, als ein Kästchen in meiner Webseite, ne, wo irgendwelche Inhalte drin sind. Mhm. Und über diese Block-Technologie von WordPress kann man eben beliebige Inhalte, die auch WordPress gar nicht bekannt sind, zum Beispiel nutzen. Nehmen wir mal zum Beispiel einen Klassiker auf einer Webseite, was will man oft haben? Na, ich will Google Maps einbinden oder Bing Maps oder sowas. Ne? Ich will eine Anfahrtsliste haben. Mhm. Das ist kein Core-Bestandteil von WordPress, das ist also nicht von Hause aus dabei, ist aber nicht schlimm. Das gibt's in 1001 Varianten wieder als Gutenberg-Block. Das kann man auch über einen Klick ohne irgendwelche größeren Komplikationen kann man das im Editor drinnen, kann man sagen, ich brauche mal einen Maps-Block. Welchen nehme ich denn jetzt am besten? Dann listet er das auf und dann wählt man sich einen aus. Und zack, ist die Google Map zum Beispiel oder die Bing Map, je nachdem, was man ausgewählt hat, ist die halt drin. Aber wie bei Themes und Plugins ist es eben auch so, Blöcke gibt's Open Source und gibt's kommerziell. Mhm. Die richtig guten sind meistens kommerziell, wie das halt so ist. Dort kriege ich auch Support und so weiter und so fort. Und wenn ich mir jetzt wenn ich jetzt den meiner Meinung nach richtigen Weg gegangen bin und ein Full-Site-Editing-Theme ausgewählt habe, stehe ich immer noch vor dem Problem, dass ich zum Beispiel noch kein Maps-Plugin habe. Und deswegen ist es an der Stelle, oder ist mein Rat an der Stelle auch, sich ein Theme auszuwählen, was nicht nur Full-Site-Editing unterstützt, sondern was auch schon so Blöcke, also Dinge, die man einfügen möchte in seine Webseite, die jetzt nicht unbedingt Text oder Bilder sind, zum Beispiel eine Map, zu gucken, dass die schon unterstützt werden. Und ein ganz heißer Tipp von meiner Seite ist an der Stelle GeneratePress. Mhm. Das ist auch ein Theme, was auf Full-Site-Editing basiert, was unendlich viele Blöcke schon von Haus aus mitbringt und ich glaube auch, ich lüge jetzt, aber ich sag's mal so, irgendwas um die 50 Euro kostet. Da ist alles drin, was man braucht. Da sind auch Layouts von modernen über responsive, über da ist alles drin, was man sich so vorstellen kann. Und damit kommt man schon mal sehr, 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 sehr weit.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Und wie ist das mit der Ladezeit? Gibt es da einen Unterschied zwischen kostenpflichtigen und kostenlosen Themes oder ist das nicht unbedingt davon abhängig?
Das kann man daran nicht wirklich festmachen. Es gibt sehr, sehr gute Open-Source-Plugins. Das sollte ich vielleicht auch noch nebenher sagen. Also die Firma Automatic, die hinter WordPress steht, sagt, es sollte zu jedem Plugin auch eine Open-Source-Variante existieren. Das heißt, mit anderen Worten, ich kann zu jedem noch so kommerziellen Plugin, gibt's immer irgendwie eine Open-Source-Variante, die auch sehr gut zum Ausprobieren ist. Damit kann ich also ein bestimmtes Feature-Set schon mal ausprobieren und kriege schon mal ein Gefühl dafür, passt das jetzt für mich oder passt das nicht und kann mich danach entscheiden, ob ich tatsächlich wieder die ominösen 50 Euro ausgebe oder nicht für dieses Plugin. Es gibt aber auch reine Open-Source-Plugins, die auch einen sehr, sehr guten Job macht. Aber auch da wieder ein Verweis, weil das alles sehr individuell, also von den individuellen Anforderungen an die Webseite abhängig ist, geh zu so einer User Group, zu so einer WordPress, zu so einem WordPress Meetup und sprecht einfach mal mit anderen, die auch WordPress-Seiten betreiben. Mhm. Die von den Erfahrungen könnt ihr nur lernen und ihr spart wahnsinnig Zeit.
Okay, super Tipp, vielen Dank. Und in Hinblick auf Designanpassungen, in welchem Rahmen oder bis zu welchem Ausmaß können sie durchgeführt werden?
Also sowohl bei den klassischen als auch bei den FSE-Themes. In jeglichen Ausmaß, es klingt jetzt komisch, ist aber so, Bei klassischen Themen heißt das, wie gesagt, PHP-Programmierung, aber auch beim Full-Site-Editing, wo ich das alles über den Editor, über den Gutenberg-Editor machen kann, kann ich also wirklich jeglichen Aspekt, also sei es das reine, die reine Anordnung von Blöcken oder von Inhaltskomponenten, als auch deren Design editieren. Im klassischen Theme wäre, also wenn man Design macht, Farben, Fonts, Outlines und solche Geschichten, im klassischen, bei dem klassischen WordPress-Theme macht man das über eine WordPress-Technik namens, also der Customizer nennt sich das. Da klinken sich also Themes drin ein und darüber kann man Basic-Einstellungen machen, wie zum Beispiel, na, wie heißt denn generell, was soll denn als Titel eigentlich im Browser drin stehen, wie meine Website heißt, ne? Oder wie ist das Icon von meiner Website oder solche Geschichten. Aber wenn es um sowas geht wie ich möchte gerne einen grauen Hintergrund haben, ist es bei klassischen Themes eben so, dass man dann tatsächlich sich der CSS-Technologie bedient. Das heißt also, man muss auch wieder an der Stelle programmieren. Ich kann jeden nur abraten, das zu tun. Ist bei klassischen Themes so. Wie gesagt, seit 2019 gibt es Full-Site-Editing. Beim Full-Site-Editing ist das alles über einen zuckersüßen grafischen Editor, wo man sofort auch sieht und wo man sich Farbpaletten zusammenstellen kann. Aber auch nicht muss. Man kann da einfach anfangen, kann dann ins Detail gehen. Darüber geht das alles völlig unkompliziert und in beliebiger Detailtiefe.
Mhm. Und wie ist das, wenn man das Theme wechseln möchte? Wie kompliziert bzw. wie einfach ist dieser Prozess?
Mhm. Wie soll man sagen? Es ist halt sehr einfach. Man geht im Dashboard, ein Theme installiert man wie ein Plugin. Man kann in dem WordPress-Dashboard, gibt es eine Sektion, die heißt Themes. Darin sehe ich, welche Themes installiert sind. Ich sehe, welches gerade aktiviert ist. Und ich kann auch direkt in dieser Übersicht, sieht man auch so eine Art Preview-Bild, wo man in etwa schon mal erahnen kann, ach, das ist ein klassisches, das ist ein modernes Theme und so weiter und so fort. Und darin kann ich auch schon mal so ein Auto-Preview machen. Dann sehe ich den Preview der Seite und kann sofort auf ein anderes Theme umschalten und sehe, wie würde meine Seite mit diesem Theme aussehen. Mhm. Das ist also wirklich nur so eine One-Click-Aktion. Das ist also auch sehr, sehr einfach gemacht und funktioniert sehr, sehr gut.
Okay, also überhaupt kein Hindernis.
Genau.
Ja, gut. Und das Buzzword Responsive Design, natürlich. Was wäre der Podcast, ohne dieses Thema anzusprechen? Vielleicht könntest du zu dem Thema noch ein bisschen was erzählen. Also wie optimiert man eine WordPress-Webseite für Mobilgeräte, für unterschiedliche Bildschirmgrößen?
Also wenn ich ein Gründer wäre, würde ich mich mit sowas... Also man kann das alles tun, das geht aber sehr tief rein in die Thematik. Wenn man sich ein halbwegs vernünftiges, also sprich ein kommerzielles Theme installiert, dann kriegt man diese Responsivität von Haus aus mit. Responsivität wird tief in den Themes selbst über die vorhin schon erwähnte CSS-Technologie erzeugt, was also aber eigentlich so eine Art Programmierung ist. Damit will und soll man sich bei WordPress eigentlich auch nicht als Nutzer behängen müssen. Das machen die, managen die Themes unten drunter. Man kann das also teilweise auch immer noch anpassen, aber eigentlich machen die Themes das schon so gut, dass das Thema Responsivität so wichtig ist. Also von Haus aus eigentlich erledigt ist. Also man muss dort tatsächlich eigentlich bei einem kommerziellen Full-Site-Editing-Theme muss man dort dafür nichts tun. Das Thema ist mit dem Kauf des Themes eigentlich erledigt.
Mhm, fantastisch, okay. Und vielleicht könntest du uns ein oder zwei Märkte nennen, wo wir Themes kaufen können?
Genau. Wie bei jedem größeren Software-Universum, ob es jetzt das, ob es jetzt Windows ist oder Android oder iOS, ist im WordPress auch. Das heißt dort nicht Marketplace, aber ne, es gibt dort auch so eine Art System, wo man als Entwickler seine Plugins und seine Themes und natürlich auch seine Gutenberg-Blöcke registrieren kann, ne, da eine Beschreibung zu machen kann. Und dieses System ist eingebettet im WordPress-Dashboard, in das man nach der One-Click-Installation reinkommt. Wenn ich dort auf, genauso wie bei Themes, wie ich das eben bei Themes beschrieben habe, habe ich dort eine Übersicht meiner installierten Themes. Mhm. Und kann aber auch suchen nach anderen Themes. Das kann ich natürlich auch über die Website machen. Ne? Das Schöne ist, wenn ich das im WordPress selbst mache, kann ich auch über One-Click-Installationen mir ein Theme, wenn mir das schon so halbwegs passt oder das jetzt aussieht wie ein interessantes Theme, was für mich in Frage kommt, klicke ich da einfach nur drauf und dann wird das installiert. Und genau, ne? Und ich kann das auch sofort nutzen. Also ich kann sagen, nach der Installation klick da drauf, ne? Dann sagt er, ich downloade jetzt und dann ist er fertig und dann kann ich sofort das Ding aktivieren und kann gucken, wie es aussieht. Und wenn ich keine Lust drauf habe oder gleich verspüre, nee, das ist es halt nicht, ja, dann kann ich es auch ganz einfach wieder entfernen. Ist völlig unkompliziert und stressfrei. Also genauso einfach, sage ich mal, ich lasse jetzt mal Windows gezielt weg, aber genauso einfach wie eine App im iOS, also auf dem iPhone oder auf dem Android-Handy zu installieren und zu deinstallieren. Ungefähr so einfach ist das. Und da gibt's auch darunter Nutzerrezensionen, also man muss sich jetzt nicht nur auf das Bild und das, was der Entwickler dazu gesagt hat, verlassen, sondern man kann auch die Rezensionen sich angucken und die Bewertungen, gibt auch Bewertungen dafür und danach entscheiden, ob das jetzt was für einen ist. Und analog zu den Themes ist das natürlich auch bei den Plugins so. Ne? Das heißt also, es gibt eine Sektion auch wieder in dem Dashboard Plugins. Und da kann ich dann zum Beispiel eingeben, was hat man vorhin? Cookie Consent zum Beispiel, weil das halt so ein Thema ist, was eh jeder braucht. Und dann werden wir alle Plugins, die in der Kategorie Cookie Consent sind, werden wir eben angezeigt. Dann kann ich die sortieren nach Nutzermeinung, nach Popularität, nach Alter, nach allen möglichen erdenklichen Features und kann die auch, genau wie bei den Themes auch, über einen Klick installieren und sofort ausprobieren. Und wenn das einem nichts ist, dann kann man die auch sofort wieder deinstallieren. Mhm. Das funktioniert alles. Man muss die für die Oberfläche nicht verlassen. Und ähnlich wie bei den besagten großen Plattformen, hier Android oder Apple, ist das hier auch so. Es gibt diesen einen großen Store, sag ich mal. Und was da nicht drin liegt, das sollte man eigentlich am besten auch nicht anfassen.
Mhm. Okay, alles klar.
Aber solange man sich in dem WordPress-Dashboard aufhält und darüber Plugins und Themes installiert, ist man auch immer auf der sicheren Seite. Da kann eigentlich nichts passieren.
Mhm. Okay, also im Dashboard bleiben. Mhm. Und das Thema ist auch schon öfters gefallen, Plugins. Vielleicht kannst du uns da auch ein paar Tipps geben. Was sind bewährte Plugins oder welche Plugins empfiehlst du persönlich?
Also so ein paar Sachen, es gibt ja so ein paar Funktionalitäten, die man auf jeder Website, egal ob es ein Shop wird oder eine riesige Seite oder eine kleine Webvisitenkarte wird, die man immer braucht, zumindest im deutschsprachigen europäischen Raum. Das ist zum einen eine DSGVO-konforme Lösung, wenn man Cookies hat. Und dessen ist man sich als Nutzer übrigens auch nicht immer sicher bei WordPress. Ne? Wenn ich ein Plugin installiere, kann es ja sein, das setzt irgendwelche Cookies. Also muss ich sowieso immer so ein Cookie-Consent-Banner anzeigen. Das heißt, so ein Plugin sollte man immer installiert haben. Der Platzhirsch an der Stelle, wo man sagen muss, es gibt immer ganz viele, das muss man individuell entscheiden, aber so der Platzhirsch, den ich empfehlen würde, wäre eben Real Cookie Banner. Es gibt aber auch das Compliance Plugin und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele verschiedene Lösungen. Auch da wieder WordPress Meetup, die Leute fragen, was benutzt ihr denn so und warum benutzt ihr das für Cookie Consent? Ne? Also abhaken, seine Checkliste sich machen. Was brauche ich eigentlich oder was denke ich zu brauchen? Was nehmen die Leute dafür? Und danach abwägen von dem, was die da nehmen und warum die das nehmen. Mhm. Also Real Cookie Banner ist so ein Ding für Cookie Consent DSGVO. Was auch immer wichtig ist, ist natürlich, man will gefunden werden. Das heißt also, ich will in Google gefunden werden, ich will in Bing gefunden werden. Dafür braucht man ein SEO-Plugin, was die Seiten zum Beispiel automatisch meldet bei den Suchmaschinen, wenn sich Updates eingestellt haben, was einem auch Tipps gibt. Also wenn man, also SEO ist ja sozusagen eine Wissenschaft für sich. Ne? Da gibt es Firmen, die beschäftigen sich mit nichts anderem als Webseiten zu so auszustatten textuell, dass die möglichst weit vorne in den Suchindex sind. Und da helfen eben SEO-Plugins bei WordPress mit. Die sagen einem zum Beispiel hier bei der Seite in deinem WordPress-Account, da hast du noch keine Schlagworte zum Beispiel angegeben, ne, die wichtig sind. Oder du hast auf diesen beiden Seiten die gleiche Seitenbeschreibung, wenn man was kopiert hat, drin. Mhm, das ist aus Suchmaschinensicht halt nicht optimal und da helfen einem halt SEO-Plugins und da wäre der Platzhirsch zum Beispiel Yoast SEO. Wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, ist es auch so, es gibt von den beiden besprochen jetzt, Real Cookie Banner zum Beispiel und Yoast SEO, gibt es eine Open-Source-Variante zum Ausprobieren, aber letzten Endes wird man nur glücklich mit der kommerziellen Variante, aber das ist, wie gesagt, ist alles bezahlbar und macht wesentlich weniger Schmerzen, wenn man sich für, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Euro so ein Plugin installiert und damit fertig ist. Mhm. Genau. Dann kommt natürlich noch sowas dazu, wie möglicherweise möchte man Newsletter da haben, um seine Kunden auf dem aktuellen Stand zu halten. Da habe ich jetzt kein konkretes Favorite, einfach weil bei Newslettern die Thematik die ist, abhängig davon, also über die Zeit, ne, habe ich sehr, sehr viele Newsletter-Abonnenten unter Umständen. Vielleicht sind es auch 50.000, 100.000, vielleicht sind es aber auch nur sehr wenige. Wenn es sehr wenige sind, dann kann man das Newsletter versenden über seinen mit dem Hosting-Account verbundenen E-Mail-Account machen. Das heißt, man braucht keinen zusätzlichen Service. Wenn das viele werden, dann wird das so schnell kann man gar nicht gucken, wie das passiert, wird man sehr schnell in der Falle landen, dass andere Mail-Server einen als Spam-Schleuder erkennen. Mhm. Dann muss man auf einen externen Newsletter-Anbieter wechseln. Mhm. Davon gibt es auch, die gibt es wie Sand am Meer. Welcher da der richtige ist, hängt davon ab, was man so machen will. Ne? Fragt euch da durch, was das Richtige für euren spezifischen Fall ist. Aber dafür gibt es, wie gesagt, Plugins.
Mhm. Also eine Drittanbieter-Einbindung.
Genau, genau. So, und wie gesagt, dann das Thema Themes. Also mein Favorite ist GeneralPress, weil es einfach alles mitbringt, was man hat und weil man damit die nächsten 10 Jahre locker in Sicherheit ist mit dem Plugin. Wohingegen, wenn man ein anderes, auch gut aussehendes, schickes, aber eben auf dem Classic-Theme-Design basierendes Plugin-Theme benutzt, dann hat man möglicherweise in 5-6 Jahren so ein bisschen ein Problem. Genau.
Mhm. Und wie ist das eigentlich mit Sicherheit? Gibt es da Plugins, die helfen, potenzielle Sicherheitslücken zu schließen?
Also tatsächlich ist das in WordPress eingebaut. Also in WordPress gibt es so einen WordPress-Health-Status. Über den kann man gucken, welche möglicherweise sicherheitsrelevanten Features man in seinem WordPress freigeschaltet hat oder nicht. Also mal so ein Beispiel, eine WordPress-Installation kann man über die Oberfläche bedienen, also über dieses WordPress-Dashboard. Man kann aber auch, man kann dieses WordPress zum Beispiel sogar auch von einer externer Software mit neuen Artikeln füttern lassen. Man könnte, gibt's auch 1001 Tools und Softwarestückchen, die man da nehmen kann. Da kann ich mal einen Artikel mit Word schreiben und kann halt draufklicken bei Word und kann halt sagen, exportiere mal in mein WordPress. Und dann konfiguriert man einmal, wo das WordPress ist. Dafür ist aber eine Schnittstelle in WordPress freizuschalten. Über diese Schnittstelle kann man also, ohne in dem Browser drin zu sein, natürlich mit einer Anmeldung dahinter und so weiter und so fort, können Third-Party-Apps mit meiner WordPress-Instanz reden. Das ist ein tolles Feature, braucht aber nicht jeder. Und wer das nicht machen möchte, dem ist zu empfehlen, dieses Feature zum Beispiel abzuschalten, weil das eine potenzielle Sicherheitslücke darstellt. Potenziell insofern, wenn man jetzt mal, weil es schnell gehen musste und es war 22 Uhr, jetzt erstmal so ein Larifari-Passwort genommen hat, dann kann es schon mal sein und den Nutzernamen zum Einloggen eben auf Admin gelassen hat, ist das halt, wie soll ich sagen, dann kann es schon mal sein, dass die Seite relativ schnell gehackt wird. Ne? Also ist auch mal wichtig an der Stelle, einen individuellen Nutzernamen sich zu geben und auch ein individuelles, nach Möglichkeit sehr langes Passwort, was aber heutzutage im Zeitalter von Passwortmanagern nicht das Problem sein sollte.
Genau.
Und der Rest, den zeigt dann tatsächlich WordPress schon an. Es gibt auch noch diverse andere Plugins, die da irgendwelche Zusatzprüfungen machen. Das muss man dann auch von Fall zu Fall entscheiden. Also mal zum Beispiel, das hat man jetzt nämlich bei den beliebten Plugins, habe ich das noch unterschlagen. Wenn man zum Beispiel Shop-Funktionalität mit drin hat, ne, das ist ja auch für den einen oder anderen eine wichtige Frage. Ne, ich will Dinge verkaufen über meine Webseite. Dann gibt es dafür auch verschiedenste Lösungen. Wie immer ist die Qual der Wahl das große Problem an der Stelle. Was nehme ich dafür? Aber egal, was ich dafür nehme, mit einer Shop-Software baue ich mir auch sozusagen eine zusätzliche Komplexität und ein zusätzliches potenzielles Sicherheitsproblem nicht ein, aber also man sollte das zumindest mit abchecken. So, und da aber zum Beispiel, wenn man jetzt, sagen wir mal, WooCommerce zum Beispiel installieren würde, das wäre so die größte und populärste Shopping-Lösung oder Shopping-Plugin für WordPress. Mhm. Wenn man die jetzt zum Beispiel nimmt, dann gibt es natürlich Zusatz-Plugins, die auch nochmal prüfen, ob da die Vielfalt der Einstellungen so ist, dass das Ding sicher betrieben wird.
Mhm. Okay.
Genau. Jetzt nochmal ganz kurz zu den Shopping-Plugins, damit ich jetzt nicht nur das WooCommerce erwähne. Also, es gibt ganz viele Lösungen um einen Shop anzubinden oder um einen Shop zu machen. Die Enterprise-Lösung und der Platzhirsch auf dem Markt ist halt einfach WooCommerce. WooCommerce ist ebenfalls von der Firma Automatic, die also auch WordPress zum großen Teil entwickelt. Mhm. Mit WooCommerce kann man, ich sag mal, alles machen. Alles, was vorstellbar ist in dem Shop. Damit kann man zur Not auch ein kleines Amazon bauen. Allerdings, wie das halt so ist, wenn ich alles machen kann, wenn ich alle möglichen Einstellungen und Möglichkeiten, die nur überhaupt denkbar sind, machen kann, ist natürlich auch die Oberfläche entsprechend komplex. Die ist schon gut, aber es erfordert halt eine gewisse Einarbeitung. Ne? Deswegen würde ich, also wenn man was sehr Großes vorhat oder man will Konrad.de nachbauen oder keine Ahnung, also einen großen Shop, einen richtig großen Shop, dann wäre mein Tipp, nehmt euch WooCommerce, ist auch super supported, gibt's auch Nutzergruppen, die nur WooCommerce machen, zum Beispiel in Karlsruhe, wo die Jonas sitzt, ist das so, da gibt's jeden Monat einen WooCommerce-Stammtisch, wo man sich mal treffen kann und austauschen kann. Wenn man es nicht ganz so groß haben will, sondern man eben nur ein Dutzend oder 200 Artikel oder sowas hat, dann wäre meine Empfehlung, weil es einfach unkomplizierter handhabbar ist, weil es halt einfach für eine, eben nicht Enterprise ist, sondern so Mid-Size-Shops, sag ich mal, die Größe. Dann wäre meine Empfehlung, Shopify, das Shopify-Plugin zu nehmen. Mhm. Damit benutzt man einen einen externen Anbieter, eben Shopify mit. Aber dadurch ist alles sehr, sehr unkompliziert. Man muss sich keinen Kopf machen mit, also wie bei, jetzt nochmal WooCommerce, ne? Wenn ich jetzt, naja, wie mache ich denn die Bezahlung? Muss man sich einen Zahlungsanbieter aussuchen, weil der halt im WooCommerce nicht drin ist. Welchen nehme ich denn? Steht mir vor der nächsten Frage. Die Frage hat aber, sozusagen der Preis, welchen nehme ich denn? Der Vorteil dessen ist, ich habe die volle Freiheit, was zu nehmen. Nehme ich hingegen Shopify, habe ich das Thema, welchen Zahlungsanbieter nehme ich denn? Das habe ich gleich miterledigt, weil Shopify ist der Zahlungsanbieter. Also alles, was Shopify an Zahlungsmöglichkeiten anbietet, ist dann gleich mit drin. Und Produkte erstellen und sowas ist auch alles gleich mit drin. Also Faustregel oder Zusammenfassung für sehr, sehr große Shops, WooCommerce, für kleine und medium-sized Shops ist Shopify die Empfehlung der Wahl.
Okay, super, vielen Dank. Ich glaube, Plugins sind ein Thema, das eigentlich eine eigene Folge verdient. Man könnte da sehr viel länger drüber reden. Genau, aber ich habe noch eine allerletzte Frage an dich. Und zwar würde ich gerne wissen, was sind so die typischen Stolpersteine, die es zu vermeiden gilt? Oder häufige Fehler, die du aus deiner Erfahrung mitbekommen hast?
Also viele Stolpersteine, die so im Laufe der Zeit oder die häufig gemacht wurden, die werden relativ schnell im Design von WordPress ausgemerzt. Also mal so ein Beispiel, wenn man früher mal eine Seite angelegt hat und aus Versehen gelöscht hat. Beim Löschen wird trotzdem mal gefragt, wollen Sie wirklich die Seite löschen? Aber wenn man die gelöscht hatte, dann war die halt weg. Mhm. Das kann mal ungünstig sein, wenn man abends 22 Uhr mal schnell die News geschrieben hat und aus Versehen den falschen Button und kurz vorm Bett gehen dann eben doch löschen gedrückt hat, anstatt publishen, dann war die halt weg. Ne? Das ist schon seit, also ist jetzt kein, das ist jetzt kein brandneues Feature, ne? Das gibt's schon eine ganze Weile, aber eben, das hat man halt irgendwann erkannt, okay, das ist ein Feed, das ist was, was sehr viel Schmerzen bei den Kunden bereitet. Also wurde ein Trash, wie man ihn auch im Windows und in jedem anderen Betriebssystem auch kennt, ne? Wenn man die Datei lösche, ist die auch, landet die im Mülleimer. Und so ist das bei WordPress auch. Das heißt also, man muss keine Angst haben, dass man da jetzt irgendwie was kaputt macht. Mhm. Beziehungsweise, wenn ja, kann man das immer rückgängig machen. Ne? Und selbst beim Schreiben, selbst wenn man im Editor drin ist, war auch lange Zeit ein großer Schmerz. Und man hat jetzt in seiner Seite, die jetzt 3 Wochen aktuell war, hat man nochmal diverse Sachen geändert und hätte jetzt aus Versehen doch den Browser zugemacht. Oder ist gespeichert und hat am nächsten Tag festgestellt, Mensch, das war ja jetzt der totale Mist, was ich jetzt hier zusammengeschrieben habe. Dann stand man da so, wie kriege ich denn jetzt das Original wieder, wo kriege ich das jetzt her? Ne? Und dafür hat man dann irgendwann automatische Revisionen eingeführt. Das heißt also, ich tippe in meiner Seite drin rum und alle paar Sekunden wird davon eine Revision, ein Zwischenstand abgespeichert. Und ich kann auch wieder innerhalb von dieser, wenn ich auf eine Seite draufgehe, kann ich mir alle Revisionen, also alles von, ich habe vor 3 Stunden angefangen, die Seite zu editieren, bis zum jetzigen Zustand kann ich innerhalb von Sekundentakt kann ich dazwischen wechseln und kann mir den Stand von vor einer halben Stunde, von vor 5 Minuten, von vor wiederholen. Ne?
Alle Zwischenschritte, ja.
Genau, alle Zwischenschritte. Das hilft auch schon mal ziemlich, also so richtig große Stolperschritte. Also klar, man kann sich selbst als Nutzer auch nicht löschen. Das wäre so ein Ding, was man, das haben sie auch irgendwann natürlich, also ganz am Anfang ging das natürlich, ne? Man kann einen Nutzer löschen, inklusive sich selbst, aber das ist schon seit 2003 oder so. In der ersten Version war das schon, hatten sie das nachgeschoben. So richtige große Stolpersteine gibt es eigentlich nicht. Viele Sachen, die früher kompliziert waren, wie zum Beispiel sowas wie SSL-Zertifikat oder so, das wird ja heutzutage über die Hoster geregelt. Das heißt, wenn ich mir auch hier diesen 20 Cent WordPress-Account, die Minimalvariante bei Jonas hole, auch da ist es so, da kriege ich automatisch mein SSL-Zertifikat, das ist alles konfiguriert. Da habe ich im WordPress überhaupt nichts mit zu tun. Das heißt also, so große, richtig katastrophale Dinge können da eigentlich nicht passieren. Na doch, eine Sache vielleicht schon. Also wie bei jeder Software ist es so, ich habe mein WordPress und ich habe jetzt 5, 6 Plugins installiert. Und wenn ich in einem unmanaged, also in dieser sehr günstigen Variante, wo ich alles selber machen muss, bin in einem unmanaged WordPress-Account und jetzt habe ich aus irgendwelchen Gründen, weil ich als Kleinsparer eben von allem nur die Open-Source-Varianten genommen habe, von allen Plugins, kann es jetzt mal sein, dass ein Plugin, ist ja auch nur von Menschen geschrieben, nicht harmoniert mit dieser WordPress-Version, die ich jetzt hier habe. Und da kann es eben auch sein, dass meine ganze Seite nicht mehr geht. Dann habe ich erstmal ein großes Problem. Weil ich komme ja gar nicht mehr, ich kann ja das Plugin auch nicht mehr deinstallieren, nicht mehr einfach so jedenfalls, weil die Seite funktioniert ja nicht. Ich komme ja nicht mehr in das Dashboard rein. An der Stelle empfiehlt sich, das ist in dem unmanaged WordPress, also in dem klassischen PHP-Hosting leider meistens nicht mit drin, aber in dem managed WordPress, was es ja wie gesagt auch ab einem Euro pro Monat gibt, ist immer eine Backup-Lösung drin. Das heißt also, bevor ich mir zum Beispiel ein wildfremdes Plugin, wo jetzt nicht genau dasteht, dass es mit meiner WordPress-Version, die ich jetzt benutze, und bei Themes ist das übrigens genauso, ne? Themes und Plugins betrifft das, dass es, Wenn nicht explizit dasteht, dass es mit meiner WordPress-Version geht, dann würde ich vorher ein Backup immer empfehlen, Backup zu machen.
Ist ganz wichtig, genau. Ja.
Genau. Und wie gesagt, bei Managed ist das einfach nur ein Klick. Ich mache einen Klick und da fällt mir, kriege ich eine ZIP-Datei, da ist mein Backup drin. Ist eigentlich alles völlig unkompliziert.
Okay, wenn ich dann kurz zusammenfassen darf, bitte unterbrich mich, falls ich etwas falsch wiedergebe. Am besten Manage WordPress für diejenigen, die Zeit sparen möchten und keine Zeit für die Lernkurve haben, um sich einzuarbeiten. Und mit einer Ein-Klick-Installation ist dann eigentlich alles mehr oder weniger vorhanden. Und am besten das Theme GeneratePress. Dann wichtige Plugins für Cookie Consent, für SEO und für Shop-Funktion eventuell. Und ja, habe ich was vergessen?
Noch ein Tipp am Ende. Wie bei allen Sachen eigentlich auch, ne? Wie auch bei seinem Unternehmenskonzept selbst, empfiehlt es sich, sich eine Liste zu machen, was möchte ich eigentlich mit meiner Website erreichen. Also das hat auch gar nichts mit WordPress an der Stelle zu tun. Ne? Also was möchte ich eigentlich erreichen? Welche Funktionalitäten, also sei es der Newsletter oder ein Shop, will ich grob haben? Damit zum Beispiel zu so einer WordPress-User-Group gehen. Oder was auch meistens gar keine schlechte Idee ist, um überhaupt erstmal seine Seite aufzubauen. Also in jeder kleinen bis mittelgroßen Agentur. Weil WordPress eben so verbreitet ist, sitzen WordPress-Kenner. Das heißt also, wenn man schon eine Agentur hat, kann man fragen, sag mal, macht ihr auch WordPress? Ein Drittel aller Webseiten weltweit, egal welche Domain, was ich da jetzt aufrufe, wird mit WordPress betrieben. Das ist schon Wahnsinn. Und bei Shops, das denkt man auch immer nicht. Also bei Shops denkt man ja schnell mal an Otto.de oder Amazon, die natürlich nicht, ne? Die haben ihre eigenen Systeme, das würde auch gar nicht anders gehen. Aber wenn man als Gründer zum Beispiel selbst einen Shop betreiben will und irgendwelche Dinge verkaufen will, dann ist eben WordPress auch allein schon der Shopping-Funktionalität über WooCommerce und über Shopify einen Blick wert. Denn WooCommerce alleine, also nur dieses eine Plugin, hat einen Market Share von 20% aller E-Commerce-Webseiten. Also 20% aller E-Commerce-Webseiten werden mit WooCommerce betrieben.
Ja. Also ja, ich glaube, das ist ein alter Mythos, dass WordPress nur für Blogging geeignet ist. Ja.
Also es ist irre, wie populär das ist. Und deswegen, weil es eben so populär ist, bieten es auch alle Agenturen. Und deswegen auch nochmal als Tipp halt so, vielleicht den Grundstock seiner Seite, wenn man ungefähr weiß, was man will, oder wenn man sich vielleicht auch nicht selber zutraut oder sich auf sein eigenes, auf sein Core-Business eigentlich konzentrieren möchte, mal eine Agentur aufsuchen. Da gibt's auch, ja, ich sag mal, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, in jeder Kleinstadt gibt's jemanden, der WordPress kann. Ne? Und selbst wenn ich mir den nur als Guide nehme, um schlau draus zu werden, warum, was jetzt, wie, wo hier ist.
Also die Vorbereitung ist auch das A und O. Genau. Sprich Anforderungen definieren, welchen Zweck soll die Website haben, welche Ziele sollen mit der Website erreicht werden.
Genau.
Okay,
genau.
Vielen lieben Dank, Lars. Danke für die spannenden Einblicke und die hilfreiche Anleitung.
Na klar.
Mit Tipps rund um das Thema Website-Erstellung mit WordPress. Vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr könnt jetzt gleich mit eurer eigenen WordPress-Webseite loslegen. Oder, falls ihr bereits eine habt, eure Website auf das nächste Level bringen. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt, freue ich mich, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an podcast@fuergruender.de. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, welche Themen ihr euch für die kommenden Folgen wünscht. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung auf eurem Streamingportal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fuergruender.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fuergruender.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.